Potenzial als Gemeinde, dass wir große Kinderscharen haben, die in die Kinderstunde gehen. Heute sieht das mal anders aus. Alleine von der Familie Kloppenburg, Kasimir, hat sich einiges abgemeldet wegen Krankheit. Aber ich finde das schön, dass unsere Zukunft, auch was die Kinder betrifft, auch aus den eigenen Möglichkeiten doch langsam wächst. Wir werden da noch manche frohe Nachricht hören in Kürze, wobei meine Frau schon viel zu viel erzählt und warten sollte, bis das die Beteiligten tun. Das war jetzt geheimnisvolles Reden. Ja, ich hatte ja Geburtstag und den meisten, die mir geschrieben haben, gibt es ja verschiedene Wege, den habe ich das schon zum Ausdruck gebracht. Bei Facebook ist es immer ganz einfach. Bei WhatsApp ist es auch noch verhältnismäßig einfach. Manche Karte, die man bekommen hat, das hat man vielleicht nach ein paar Tagen nicht mehr so im Kopf. Aber deswegen an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank für alle guten Wünsche, für alle Segensworte. Gute Wünsche sind ja auch Segen. Es ist identisch. Gutes, was mir zugesprochen wurde, ich freue mich darüber. Da kommen viel Liebe und Wertschätzung zum Ausdruck. Und das ist das, was wir tun dürfen. Das ist eine Dimension, die uns Gott anvertraut hat. Wir dürfen andere Menschen Gutes zusprechen, sie segnen. Und das sind dann nicht leere Worte, sondern das ist wirksames Wort, das im Leben anderer Menschen ankommt. Der Papa guckt Fernsehen, Nachrichten, was Papas so machen. Anderes gucken sie ja kaum. Und der Sohn, der Fritz, setzt sich zu seinem Vater und kriegt noch die Nachrichten mit, die da so laufen. Und was sind unsere Nachrichten? Traurig ist es. Kriege, Katastrophen, Nöte an allen möglichen und unmöglichen Enden, überall Auseinandersetzungen zwischen Menschen aus verschiedensten Gründen. Und dann fragt der kleine Fritz den Papa, als das zu Ende geht: Papa, wie entstehen eigentlich Kriege? Und dann antwortet der Papa, wie das so ist, überlegt, reflektiert, differenziert. Ja, mein Junge, die Sache ist so. Nehmen wir zum Beispiel an, England streitet sich mit Amerika über. Die Mutter war schon reingekommen und die Mutter unterbricht dann sofort. Red doch keinen Unsinn, sagt sie zu ihrem Mann. England und Amerika werden sich nie miteinander streiten. Das behaupte ich ja gar nicht, sagte der Vater. Ich will doch nur ein Beispiel nennen. Mit solchem Unsinn, sagt er der Mutter, verwirrst du dem Jungen nur den Kopf. Was? Ich verwirre seinen Kopf? Wenn es nach mir ginge, würde überhaupt nichts, wenn es nach dir ginge, würde überhaupt nichts in seinen Kopf hineinkommen. Was sagst du da? Ich verbiete dir das, du. Und dann ruft der kleine Fritz: Danke, Papa, ich weiß jetzt, wie Kriege entstehen. Und ich denke auch so, wenn ich mir das so ansehe, was meine Lebenserfahrung ist, und ich will jetzt Krieg nicht so sehr diese katastrophalen Dimensionen im Blick haben, sondern was manchmal zwischen uns an Beziehungsproblematik da ist, Streit zum Beispiel, da sind wir ja oft herausgefordert. Und da kennen wir wahrscheinlich, wenn wir das mal genau betrachten, auch die Mechanismen. Die sind irgendwie zugehörig zu unserer Existenz. Das ist ein Teil unseres Menschseins. Wir reagieren auf Beleidigungen, wir reagieren auf Böses, das uns widerfährt. Dankbar, freudig, ärgerlich. Bei uns ist sofort einiges da an Reaktion, emotional sind wir verletzt, emotional könnten wir auch eine ganze Menge raushauen, das ist ja eigentlich selbstverständlich da. Brauche ich wahrscheinlich auch nicht alles so erklären, obwohl das auch schon mal gut ist, diese Mechanismen zu durchschauen. Aber ich will über was anderes reden, von der anderen Seite das ansehen. Ich habe immer wieder ja die Situation, dass ich Friedens stiften muss. Da kommen zwei Menschen, das ist ja schon ein guter Schritt, da kommen zwei Menschen und sagen: Es klappt nicht mehr miteinander. Wir sind so auseinander, es ist so viel Streit da, es ist so viel Zank da. Unser Alltag ist so sehr bestimmt von Konfrontation. Wir reagieren aufeinander eigentlich nur noch gereizt und ärgerlich. Und das kommt in den Worten, die wir sagen, das kommt im Verhalten miteinander zum Ausdruck. Und dann ist es in der Regel schon eine gute Situation, wie ich sage, wenn zwei kommen und beide diese Intention haben, da muss was passieren. Dann geht es auch meistens. Dann ist noch ein Unterschied, ob diese Menschen mit Jesus leben, Christen sind, mit ihm auf dem Weg sind, ob man da was in Bewegung setzen kann von dieser Wirklichkeit Gottes in ihnen und ihnen deutlich machen, sie leben unter ihren Möglichkeiten. Oder ob es Menschen sind, die jetzt nicht mit Jesus auf dem Weg sind, da kann man schon ein bisschen nach Hoffnung vermitteln, wobei man, und das mache ich eigentlich auch darauf hinweise, dass die Problematik meistens tiefer liegt, dass das mit unserem Herzen zu tun hat und dass da einer ist, der unser Herzen verändert. Erstmal die Basis schafft für eine andere Lebensmöglichkeit. Erst ein neues Sein ermöglicht ein neues Tun. Das ist so ein Grundsatz, den wir immer wieder ja im Blick haben. Und jetzt ist es mir aber auch oft nicht gelungen, Frieden zu stiften. Ich kann mich an eine sehr aktuelle Situation erinnern. Streit. Richtig, beide Seiten haben ganz massiv, auch mit Tätlichkeiten sogar, zum Ausdruck gebracht, wie sehr sie sich mögen. Und ich habe mir dann beide genommen. Die kamen jetzt nicht, sondern ich kam zu ihnen und habe dann gesagt, ich möchte erstmal mit dem einen sprechen, mit dem anderen sprechen. Und ich habe gemerkt, wo soll ich da anknüpfen? Mit welchen Know-how soll ich Ihnen jetzt das ermöglichen, dass das wieder anders wird? Weil die Grundentscheidung nicht da war. Die Grundentscheidung, überhaupt was zu wollen. Man hatte sich eingerichtet in seinem berechtigten Verletztsein. Ich sage jetzt bewusst berechtigt, setze das gleiche Stück in Anführungszeichen. Und jeder für sich. Denn jeder war nicht nur Täter, sondern natürlich auch Opfer irgendwo gewesen in dieser Konfliktsituation. Und ich habe das für mich wieder so im Hinterkopf immer gehabt, Gott möchte, dass ich Friedensstifter bin. Dann denke ich, manches haben unsere Leute schon gelernt. Wenn das mal wirklich so passieren sollte, wie das gerade beschrieben war bei der Familie von diesem kleinen Fritz, wenn das Christen waren, dann hat Fritz auch ein anderes Vorbild gehabt, nämlich dass sie auch Versöhnung praktizieren, oder? Oder streitet ihr euch nie? Murks nie? Beide sagen das, beide lügen im Gottesdienst. Dass man sich gestritten hat, muss ich zugeben. Wir haben uns auch schon gestritten und konnten das nicht immer von den Kindern verbergen. Aber unsere Kinder haben auch erlebt, wie das geht, dass man sich wieder versöhnt. Das dürfen sie ruhig auch miterleben. Dass dann vielleicht einer den ersten Schritt tut und kommt und sagt, es tut mir leid. Und nicht darauf wartet, dass der andere den ersten Schritt tut. Und nicht darauf wartet, dass der andere das Aber, das ich vielleicht noch im Hinterkopf habe, auch thematisiert. Sondern ich stelle mich dazu, dass ich auf eine Situation, was sie noch so schwierig, aggressiv, lieblos reagiert habe. Und verzichte auf die Erklärung, dass es dafür einen Grund gab. Solange wir nämlich sagen, du tut mir leid, aber du hast mich auch geärgert. Und daraus unsere Verhaltensweise eigentlich wieder rechtfertigen, ist das keine Versöhnung. Ist auch keine Vergebung wert. Also ich denke, wir haben das unseren Kindern beides vor Augen geführt. Das ist dann vielleicht der Unterschied zwischen unserer christlichen Existenz und einer nichtchristlichen Existenz. Nichtchristen streiten und versöhnen sich nicht, wobei das gibt es da auch. Aber Christen streiten leider manchmal auch. Aber sie leben ihren Kindern ein deutliches Beispiel für Versöhnung vor, wie man Versöhnung praktiziert. Und wenn man über Versöhnung nachdenkt, dann merkt man, es ist ein zentraler Gedanke Gottes. Das ist so Gott, das ist so Herz Gottes, das ist so Wesen Gottes. Versöhnung. Gott schickt seinen Sohn in diese Welt, um in einem wirklichen Konfliktfeld, in einer wirklichen Eskalation der Menschen gegen Gott, von seiner Seite aus Frieden anzubieten und alle Möglichkeiten dafür zu schaffen. Das ist Gottes Herz. Gott hätte guten Grund zu sagen, die Sache ist gelaufen, dass der Prototyp der Schöpfung, Mensch, jetzt mal als Ganzes gesehen, da muss ich was Neues machen, aber ohne die. Und sagt, Gott sagt, ich möchte was Neues schaffen, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde, aber mit diesen meinen Geschöpfen. Und die mit Gott versöhnt sind und die Versöhnung leben, so wird uns das oft in der Bibel deutlich gemacht, das sind die Bürger der neuen Welt Gottes. Ich denke, wir alle wissen, wie Zank, Streit und Krieg entsteht. Das geht oft wie von selbst. Ein Wort ergibt das andere. Grenzen des Respekts werden überschritten, immer mehr überschritten, bis man die Grenze gar nicht mehr sieht. Und man ist ganz schnell in der Logik der Auseinandersetzung, des Streits und manche Leute dann auch in der Logik der Gewalt gefangen. Kaputt machen, Streit und Krieg anfangen, geht meist sehr schnell. Aber wie wieder heile machen? Und mit dieser Frage bin ich beschäftigt bei manchen Menschen, die ich kenne, wo das so verfahren ist. Wie wieder heile machen? Wie Frieden schaffen? Und wenn, dann merkt man, das dauert oft sehr lange Und es gelingt auch manchmal nicht. Das gilt im Großen wie im Kleinen, im Krieg wie im Familienstreit. Und ich lese uns ein Wort jetzt, da kommen noch andere Worte Gottes ins Blickfeld, aus der Bergpredigt, aus dem 5. Kapitel Matthäus, den Vers 9. Da heißt es, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Und Luther übersetzt das so, glückselig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und aus Elternübersetzungen wissen wir, da steht anstelle von glückselig immer nur, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das früher so gelesen habe in meiner ersten Bibel, die ich gehabt habe, die man mir gegeben hat, wenn ich das selig las, dann habe ich mir so einen bestimmten wohligen Zustand vorgestellt unter selig. So selig. So. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann das nicht beschreiben. Es ist so selig, dass man dafür keine Worte findet. Es ist so was Besonderes. Aber da steht ein Wort, da kommen wir gleich noch näher drauf, das gar nicht so ein Gefühlszustand im Wesentlichen beschreibt. Jesus lädt uns ein, dass wir Teil davon sind, Heile zu machen. Teil sind vom Frieden schaffen. Nicht nur in unserem Beziehungsumfeld, aber da haben wir das Übungsfeld in unserem eigenen, sondern dass wir das hineinwirkend in diese Welt, in diese Gemeinde und in diese Welt tun. Und gleichzeitig, wenn Jesus das so sagt, dass wir Friedensstifter sein sollen, sagt er, das charakterisiert uns auch als Söhne und Töchter Gottes, werden wir dadurch glücklich. Das ist eine Einladung zum Glück. Jesus macht in seiner Bergpredigt sehr herausfordernde Aussagen. Aussagen wie, dass die Sanftmütigen glückselig zu schätzen sind. Ja, die dürfen sich freuen, denn sie werden einmal die Erde besitzen. Das ist so ein Kontrastprogramm zu dieser Haltung, die wir ganz praktisch erleben. Wer wird besitzen? Wer wird sein Reich ausbreiten? Wer wird sein Territorium ausbreiten? Der Gewalt ausübt, der aufgerüstet hat, der die stärksten Vernichtungsmittel einsetzt. Sehen wir, Konflikt in der Ukraine. Damit schafft man sich Besitz. Ist zwar alles kaputt, ist zwar alles zerstört, ist zwar alles furchtbar kaputt gemacht, auch in der inneren Situation der Menschen. Es ist so ein Hort des Hasses, der da auch wächst, wo man Leidtragender davon wird, auf die Verursacher. Es hat kaum Lebensmöglichkeit anschließend, weil Infrastruktur, Lebensbasis, alles zerstört ist. Oder es heißt, glücklich zu schätzen sind diejenigen, die Leid tragen. Denn sie werden getröstet. Das ist auch nicht so unbedingt die Rolle, in die ich mich dränge, muss ich sagen, Leid zu tragen. Aber Jesus sagt, damit, das wird uns passieren, das gehört zu dieser irdischen Wirklichkeit. Wenn Böses da ist, wenn Gottes Reich und Gottes Macht noch nicht vollendet ist, seine Herrschaft noch nicht vollendet ist, dann wird uns das passieren. Wir werden auch mal Leidtragende sein in irgendeiner Weise an den Dingen des Lebens. Und dann spricht er uns das zu. Darin wirst du getröstet. Du bist da nicht allein, sondern da reicht mein Trost für aus, auch in solchen Situationen. Oder hier glückselig zu schätzen. Ja, die dürfen sich freuen. Dieser Klang steckt da eigentlich drin. Die Frieden schaffen, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Damals wie heute sind wir Menschen versucht zu sagen, Jesus, schöner Gedanke. Aber die Realität sieht anders aus. Und wir haben bestimmt alle nach ganz wenig Nachdenken viele Konflikte, die wir kennen, zwischenmenschlich, in unserem nahen Lebensumfeld, vielleicht sogar in unserer eigenen Lebenswirklichkeit vor Augen, ganz nah in unserem eigenen Leben, bis in unsere eigenen Familien hinein. Unbefriedete Konflikte. Zank und Streit. Und da sitzt mancher hilflos und angstvoll, was noch werden wird. Und mancher andere, der sitzt da voller Schmerzen über diese zerstrittene Beziehung und über diese von Streit bestimmte Wirklichkeit. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Und ich denke, so geht es euch. wenn ihr manche Situation, manche Beziehung, manche Familiensituation anschaut und diese Zerstrittenheit sieht, dieser Dauerkonflikt, der vielleicht gerade nur dadurch befriedigt ist, dass die Leute sich aus dem Weg gehen, tut euch das nicht weh? Geht es euch nicht oft so, dass ihr überlegt, was könnte man tun, dass die wieder miteinander anders umgehen? Dass die miteinander anders umgehen. Und ich denke, das ist im Herzen von Jesus. Der will Versöhnung. Und das ist ja nicht nur ein Imperativ, ich will Versöhnung, macht was. Sondern der überlegt sich, was kann ich dafür alles tun, was kann ich alles wirken, damit das gelingt. Wie kann ich Frieden stiften? Und diese Sehnsucht und dieses Know-how möchte er auch uns anvertrauen. Macht uns auch zu Friedenstiftern. Und jetzt mal ganz praktisch gesagt, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo wir das lernen können. Das selber, als dass es unser Charakter wird. Das Wort, das da steht, das kann ich ja auch mal anführen, heißt Makarios. Es gab mal einen Erzbischof, Makarios, ich glaube der griechisch-orthodoxen Kirche, war früher in meinen jungen Jahren öfters in den Medien. Ich wusste nicht, dass Makarios damals, dass das glückselig heißt oder der Glückliche eigentlich. Toller Name. So. Das ist das griechische Wort, das mit selig, glückselig oder mit sich freuen übersetzt wird. Makarios, das ist ganz einfach der Glückliche. In der griechischen Literatur des Altertums wurde dieser Begriff eigentlich nur für die Götter bzw. reichen Menschen, denen es ist überdurchschnittlich gut ging, verwandt. Da kommt das her. Jesus spricht hier also seinen Jüngern eine unfassbar große Portion Glück zu, das zu unserer Existenz gehören darf. Aber nicht Glück mit dieser Perspektive, wenn du alles hast, so in dieser Wohlstandswirklichkeit, in einer Überflusswirklichkeit, sondern als Glück in diesem schwierigen Umfeld von Streit und Krieg, das da entstehen kann, wenn ich da zum Friedensstifter werde. Also er setzt uns nicht in Schlaraffenland und sagt, super, da kommen die Hähnchen angeflogen, sondern er sagt, das, was ich wirken kann in eurem Leben, das wirke ich sogar in den Konfliktfeldern. Und gerade da wirke ich das. Wenn du meine Aufgabe als deinen Auftrag wahrnimmst, Versöhnung zu schaffen. Und ich sag mal, spätestens dann könnte man ja eigentlich sagen, hey, er weist mir einen Weg zum Glück. Das könnte ich doch dann zur Hauptaufgabe machen. Das könnte ich doch dann als wesentlichen Auftrag auch sehen. Christen als Friedensstifter in ihrem eigenen Lebensumfeld und in die Gesellschaft hinein. Und damit etwas von dem Charakter Gottes leben und darin sein Glück finden. Ich denke, das ist schon eine ganz andere Lebensdimension und Lebensperspektive. Ein Glück, das nicht mit dem amerikanischen Traum zu verwechseln ist. Der amerikanische Traum ist ja, von ganz unten kommt ein Mensch ganz nach oben, vom Tellerwäscher zum Millionär. Weil er an sich, an sein eigenes Glück glaubt, kann er letztlich doch immer auf der Leiter des Erfolgs aufspringen. Das ist Streben nach Glück. Das ist schon in der amerikanischen Verfassung garantiert. Jefferson, einer der Gründungsväter der USA, hat es mit hineingeschrieben, The Pursuit of Happiness, das Streben nach Glück. Und dieses Glück war ganz schnell auf Wohlstand fixiert. Und dabei wissen wir doch auch eigentlich besser, dass das Glück in den anderen Dingen zerstört wird. Zum Beispiel in den Beziehungsthemen, in den Beziehungsproblemen, oder? Dann hast du Wohlstand, aber Streit und Konflikt, das kann so sein. Wann warst du das letzte Mal glücklich? Ich kann das sagen, ich wäre glücklich, wirklich glücklich, das reicht natürlich nicht immer für Jahre, ich wäre wirklich glücklich, wenn ich ein Streit, der mir jetzt ganz bewusst vor Augen steht, wo ich nicht Friedensstifter werden konnte bis jetzt, wenn ich den befrieden könnte, wäre ich glücklich. Der ist so nah an meinem Leben, dem kann ich gar nicht ausweichen und ich wäre so glücklich, wenn das gelingen würde. Und wenn ich darüber nachdenke, merke ich, ich wäre so glücklich, wenn die Beziehung zwischen den beiden oder zwischen mir und dem wirklich befriedet wäre. Dann wäre ich glücklich. Das ist doch eine ganz andere Situation dann da. Es ist doch eine ganz andere Lebensmöglichkeit da. Man hat doch keine Angst mehr. Man muss doch nicht mehr damit rechnen, dass man auf hohem Niveau verletzt wird. Oder? Wir werden doch oft auf hohem Niveau verletzt, wo eine Sache eskaliert ist. Das ist ein gottgemäßer Weg zum Glück, zum Glücklichsein. Und nicht so ein komisches Glück, sondern ein ganz zentrales Glück, was mein Herz erreicht. Der Weg zum Glücklichsein, darf ich mal so vereinfachen sagen, ist Frieden schaffen. Kann ich sagen. Kann ich sagen, ich tue es und wo ich es erlebe, dass es passiert, freue ich mich mit, wenn es meine Existenz nicht betroffen hat, so und so freue ich mich mit. Und das, wo es so nah ist an meiner Existenz, das wird mein Herz viel weiter machen, froher machen und mir damit wieder Kraft erschließen auch für andere Herausforderungen. Frieden schaffen, so Jesus in der Bergpredigt. Und er nennt noch 8 weitere Wege zum Glück. Die verschiedenen Worte, die verschiedenen Seligpreisungen. Aber wir bleiben bei den Friedenstiftern. Angesichts einer Welt, in der Gewalt, Krieg und alle Mittel der Wahl als Mittel der Wahl erklärt werden, sogar um Gott zu gefallen, kennt ihr, ne, diese Konflikte, im Namen eines Gottes, die geführt werden, und man, damit gefällt man ihn, wenn man andere abschlachtet, die anders denken, andere Meinung haben, sagt Jesus, nein, nicht diejenigen, die ihre Möglichkeiten und Macht zum Beherrschen einsetzen und dabei oft zerstören, als Frieden zu schaffen, die sind glücklich zu schätzen und die werden sogar Söhne und Kinder Gottes, die den Frieden schaffen. Und alle, die Furcht und Schrecken im Namen Gottes verbreiten, und das geschieht ja jetzt im Moment auch ganz aktuell immer wieder, früher in der Kirchengeschichte von den Christen und heute bei Extremisten im Namen Allahs. Nein, ihr werdet nicht das Erdreich besitzen. Das sagt er uns auch mit der Bergpredigt. Das, was jetzt so nach Macht aussieht und nach Beherrschen für lange Zeit, wo wir uns gegen wappnen müssen, da sagt Gott schon in seinem Wort, für alle Zeiten gültig, nein, die werden das Erdreich nicht besitzen. Aber gucken wir uns Jesus an. Und Jesus ist die Sichtbarmachung, die Inkarnation, die Gestalt des Friedens. Wie können wir diesen Weg des Glücks, diese Lebensart eines von Jesus erfüllten Menschen, den Jesus in der Bergpredigt aufzeigt, beschreiten? Wie denkt und handelt ein Friedenstifter? Und wir sehen, Jesus ist diesen Weg des Friedensschaffens selbst gegangen. Wir entdecken also den Weg, die Inhalte, den Charakter, die Wesenszüge, die Handlungen des Friedensstiftens bei Jesus. Und das Erste, ich will das mal anders formulieren, als wir es vielleicht sonst formulieren, er hat sich eingemischt. Jesus hat sich eingemischt. Das denken wir ja manchmal, da ist ein Konflikt, oh, ich mische mich besser nicht ein. Das gibt es nämlich manchmal auch, kennen wir wahrscheinlich auch aus der Erfahrung, da streiten sich zwei, sobald man sich einmischt, ne, werden die auf einmal sich ganz eins und haben gemeinsames Feindbild. Und so lange klappt das zwischen ihnen auch, wie du der Dritte bist, nämlich das gemeinsame Feindbild. Weil du was kritisiert hast, was du aufgedeckt hast, was angesprochen hast, weil du vielleicht überführt hast. Das kann auch passieren. Das kann auch passieren. Und daraus schließt man dann und daraus entscheidet man dann, ich werde mich nicht mehr einmischen. Das geht für uns nicht. Weil er mischt sich ein, er hat sich eingemischt. Er hat den Himmel verlassen und ist Mensch geworden. Und wir lesen das im Philipper, im Brief an die Philipper im Kapitel 2 so deutlich. Er hat die Herrlichkeit verlassen. Nichts von all der Herrlichkeit, die er hatte, der Vollkommenheit, die zu ihm gehörte, des vollkommenen Friedens, der vollkommenen Einheit, seiner Macht und Majestät, wo alle Verhältnisse wunderbar klar waren, wo er unangefochten war, wo keine Feindschaft gegen ihn war, vollkommene Liebe, vollkommene Einheit. Die Herrlichkeit hat er verlassen und ist Mensch geworden. Und da steht sogar, er ist Sklave geworden, Knecht und wie ein Mensch geworden. Und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. So eingemischt. Nicht besserwissend, hey Leute, jetzt seht mal zu, sondern ich gehe hin und schaffe die Möglichkeit für Versöhnung, indem ich die Grundproblematik erstmal löse, den Zustand des Krieges zwischen Mensch und Gott, der Trennung, der Unversöhnlichkeit. Ich gehe hin und zeige, dass das geht mit Einsatz, wenn man was rein investiert. Er hat den Himmel verlassen und ist Mensch geworden. Einen größeren Verzicht gibt es nicht. Und er war bereit, am Kreuz für seine Friedensmission zu sterben. Und eine größere Hingabe gibt es ebenfalls nicht. Er hat das Problem des Unfriedens, des Streits, des Hasses, der Entzweiung, will ich mal so sagen, zur Chefsache erklärt, für die er alles durch sein Leben, auch sein Leben einsetzte. Er hat sich nicht nur rausgehalten, sondern in seiner Person eine Lösung geschaffen. Das charakterisiert die Art des Friedensstiftens. Er hat nicht da gesessen und gesagt, gut, da gibt es Probleme zwischen Gott und Mensch, da gibt es Probleme zwischen den Menschen. Wir gucken uns das mal an. Wir lassen das mal laufen. Manchmal gibt es ja wieder irgendwelche äußeren Anstöße, dass eine Sache halbwegs wieder sich einrenkt. Sondern er hat gesagt, ich schaffe in meiner Person eine radikale Lösung. Einen wirklich gangbaren Weg, der Versöhnung hervorbringt. Er hat verzichtet auf klassische Machtmittel, hat erlitten, er hat erkauft, indem er sich selbst gegeben hat. Und das heißt in Römer 5, Vers 1, so schön, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, dadurch, dass wir unser Vertrauen auf Gottes Tun gesetzt haben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes vollkommener Herrlichkeit teilhaben. Was klingt da ganz stark? Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann betrachtet mal die Beziehung, die entstanden ist. Ich meine, mancher, wie meine Frau zum Beispiel, war schon von der Muttermilch an gläubig. Er hat immer mit Jesus gelebt. Das ist jetzt kein Witz, das stimmt, das kann sein. Früher auf einer anderen Art des Vertrauens werden. Als Kind dessen, was ihre Mutter glaubt, was man ihr vermittelt hat, dann kommen natürlich eigene Entscheidungen, aber sie sagt, sie weiß keine Zeit in ihrem Leben, wo sie nicht mit Jesus gelebt hat. Aber andere wissen, dass das schon anders gewesen sein kann. Was da steht, was ich da vermittelt bekommen habe, was man mitgeteilt. Ich habe das letzte Mal auch erzählt, dass für mich Christsein nur du darfst nicht und du musst war. Und gegen das du musst habe ich mich doch gewehrt. Das, was dieser Gott von meinem Leben will, wollte ich doch nicht. Das ist doch ein Konflikt. Und das, was er von mir wollte und was er nicht wollte, das war immer mein Widerstand da. Das war doch Feindschaft. Und was für eine Beziehung habe ich jetzt? Es gibt keinen Ort, wo ich mehr Geborgenheit habe, wo ich tiefere Annahme erfahren habe, wo ich mit meiner ganzen Existenz, mit meinem ganzen Sein, mit meiner Unvollkommenheit angenommen und geliebt bin, wo einer in Treue bedingungslos zu mir steht, in jeder Situation, wo er seine vollkommenen Möglichkeiten und Hilfe anbietet und sie nicht abhängig macht und ich muss erstmal einen Preis dafür zahlen, sondern schenkt, gibt Gnade. Das ist daraus geworden, eine zutiefst versöhnte Beziehung. Ich verstehe nicht alles an Gott. Manche Lebenssituationen kann ich nicht einordnen, aber ich merke, daran ist nicht zu rütteln. Und daran rüttelt es in mir auch nicht, wer ich in Christus sein darf, was er für mein Leben getan hat, dass ich geliebt bin. Ich gehöre dazu, vollkommen versöhnt. Sohn Gottes. Wir sehen, Jesus verzichtet auf militärische Optionen, auf Gewalt. Er lässt die Engelbataillone im Himmel. In Matthäus 26, 51 heißt es, und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und traf und hieb ihn ein Ohr ab. Sogar diese Verteidigungsmittel, darauf verzichtet er. Und wir merken daran aber, was reagiert da in dem, der das Schwert gezogen hat? Wir wollen ja nicht schlecht über jemanden reden. Da reagiert unser Menschsein. Je nachdem, wie du gestrickt bist, der eine ist mehr auf die Flucht hin orientiert, ne? Wenn die Situation eng wird, und der andere ist mehr auf Angriff orientiert. Der eine beißt mehr und der andere zieht sich mehr zurück, ne? Und das war noch so seine menschliche Reaktion. Konflikt, hier wird schwierig, bewaffnet. Nein. Jesus sagt zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort. Denn wer das Schwert nimmt, der soll durch Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Also Jesus verzichtet nicht nur auf klassische Machtmittel, das Schwert, sondern auch auf seine himmlischen Herrscher in dieser Situation, damit Versöhnung möglich wird. Und ich denke, das stößt uns doch an innerlich, dass wir sagen, wenn irgendeine Situation eskaliert und wenn ich dann in mir irgendwelche Reaktionen spüre, wie ich handeln möchte, zieh dich nochmal zurück und frag, ob das wirklich Christus ist oder ob das nicht Fleisch ist. Wir können so viel rechtfertigen, wir können das so oft rechtfertigen, wenn uns Menschen wirklich Böses tun, Kamin hat das auch gesagt, die uns nicht mit Liebe begegnen, die böse über uns reden, die irgendwelche Sachen machen, die uns wehtun, richtig verletzen. Und Jesus sagt, dann guck genau hin, was da jetzt an Reaktion kommt und guck, wie ich reagiere. Nicht das Schwert und auch nicht die himmlischen Machtmittel. Die Jünger haben das auch gemacht und gesagt, oh, lass doch Feuer vom Himmel fallen. Und er hat gesagt, nein. Das ist nicht meine Methode. Das heißt nicht, dass Gott nicht eines Tages Gericht vollzieht. Das heißt es nicht. Aber wir sehen das und das wird uns auch vor Augen geführt. Jesus reitet nach Jerusalem auf einem Esel, statt auch zu Ross und kommt nicht mit seinen himmlischen Truppen in die Situation, sondern schwach. Das Sterben ermöglicht die Versöhnung. Und ich denke, manche Konfliktlösung geht nicht ohne dieses Sterben. Dass man Dinge einfach wirklich in den Tod gibt. Seine Rechte auch in den Tod gibt. Und ich denke, das ist ganz wichtig, die Wahl der Mittel. Dass wir herausgefordert sind, als Christen in Konfliktsituationen wirklich über die Wahl der Mittel nachzudenken. Und ich muss sagen, mir ist das gelungen in einigen Situationen, weil ich auf das Wirken Gottes und sein Reden und seinen inneren Impuls gehört habe, seine Mittel zu nehmen. Und in anderen Situationen habe ich dieser lauteren Stimme meiner Emotion gehorcht. Aber dann ist es nicht Gottes Werk gewesen, was daraus hervorgegangen ist. Er vergibt selbst seinen Feinden. Das müssen wir auch hören. Das Wort ist heute schon mal gefallen. Feindesliebe. Und er bittet noch am Kreuz für seine Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ein Nachfolger Jesu handelt später ebenso, der Stephanus. Eine wütende Menschenmenge steinigt ihn für sein Bekenntnis zu Jesus. Und Stephanus betet: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Er vergibt mitten im bösen Geschehen. Also nicht, als die anderen kamen und gesagt haben: Tut uns leid, dass dich jetzt ein paar Steine getroffen haben. Tut uns leid, dass wir gerade so wütend waren und dich so böse behandelt haben. Das kommt gar nicht. Ganz einseitig. Ganz einseitig. Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Ich war die vergangene Woche vor Gericht in Merzig mit jemand. Und das waren lange Verhandlungen. Der Richter, Staatsanwalt saßen schon alle im Gerichtssaal. Und verschiedene Leute schwirrten noch immer rum und waren am Klären, weil man wollte die Sache aus diesem Konflikt rausholen vorher, dass eben der Täter gesteht. Das war bis zu diesem Augenblick nicht so. Eine schwierige Verflechtung. Die Täterin wollte eigentlich gestehen, aber die Mutter der Täterin wollte nicht, die wollte Krieg und so weiter. Und ständig hatten wir Gespräche, Jugendgerichtshelfer für dieses Mädchen und andere Personen und so weiter. Und ich habe immer gesagt, wir wollen keine Kosten nachher wieder erstattet haben. Wir wollen das und das nicht. Wir wollen keine weitere Auseinandersetzung. Wir wollen die Familie nicht fertig und kaputt machen. Wollen wir nicht. Sondern wir sagen, wir möchten an dieser Stelle, war jetzt eine juristische Geschichte, wir möchten an dieser Stelle nur, dass die Leute sehen, das, was sie getan haben, was das kaputt gemacht hat. Nicht, dass die dafür die Quittung kriegen, sondern dass sie darüber mal nachdenken. Wir haben gar keine gerichtliche Sache initiiert, die ist von der Staatsanwaltschaft ausgegangen, weil das ein Offizialdelikt war, das gegen uns als Familie gerichtet war. Und da lief der Apparat dann schon alleine, braucht man gar nichts. Wir haben also auch nicht als Nebenkläger geklagt und gar nichts. Und ich habe vorher dem Richter auch geschrieben, wir wollen keine finanzielle Wiedergutmachung, noch nicht mal für die Anwaltskosten, die wir in der Sache hatten. Will ich gar nicht. Ich möchte nicht, dass die Leute, die haben eh kein Geld, dass die da irgendwo bluten müssen. Aber ich möchte, dass die einsehen, was sie für Schaden anrichten durch solche Sachen, die sie machen, durch das Reden. Es ging darum, Vortäuschung einer Straftat, die nicht passiert ist, die aber unterstellt wurde. Solche Sachen gibt es manchmal. Und dann ging das Ganze irgendwo, dieses Mädchen war dann endlich so weit, dass sie hingegangen ist, dass sie sagte, ihre Mutter wollte nicht, aber sie ist dann alleine hingegangen und hat gesagt, ja, ich habe das und das gemacht. Und dann hat sie eine milde Strafe gekriegt, glaube 30 Arbeitsstunden und so weiter, eine dolle Ermahnung vom Richter. Ich hatte nachher noch ein Gespräch mit dem Richter gehabt und so weiter. Er meint, sie ist psychisch so kaputt, so mehr hätte er gar nicht verhängen können und so. Und dann passierte Folgendes. Die Mutter ging raus an uns vorbei, ohne uns einen Blick zu würdigen, übrigens die Angeklagte auch. Und der Stevie sagte dann zu mir, die hat jetzt uns verflucht. Die hat uns jetzt verflucht. Schon komme ich in eine neue Situation. Ne? Segnet ihr euch Fluchen? Segnet ihr euch Fluchen? Die setzen viel Böses frei, das merkt man ja, sonst wäre das nicht angeklagt worden, was da war, bis hin zu Vortäuschung einer Straftat. Und was sie jetzt freisetzen, was mache ich denn? Sage ich, Herr, hau die in Stücke? Jesus bringt das auf ein Niveau, das müssen wir uns mal überlegen. Fluchen, Böses freisetzen, Böses sagen. Und Jesus sagt dann zu dir, segne. Gutes Wollen, für diese Person Gutes Wollen. Und ich habe, unser Stevie, weiß ich nicht, ob er das schon kann, aber ich habe für mich persönlich diese Person oder die zwei Personen waren das ja in dem Fall, gesegnet. Und dann habe ich mich gefragt, was kann ich denn Gutes wünschen? Ja, Gesundheit. Nein, da geht es um Zentrales. Ich wünsche, dass Gott deren Herz erreicht, dass sie Christus kennenlernen und neue Menschen werden. So. Ich muss sagen, in dem Fall ist es mir recht leicht gefallen. Aber es war auch ein langes Prozedere. Es geht seit vorletztes Jahr, 2013, diese Auseinandersetzung. Das Leben und die Lehre Jesu war für seine Jünger so beispielhaft, so eindrücklich, aber auch, wenn wir hinhören auf Gottes Wort, so unmissverständlich. Ich sage das jetzt mal, bis zur konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert. Bis dahin war es klar für Christen, Kriegsdienst nicht mit uns. Ich will jetzt nicht darüber diskutieren, ich habe da eine sehr differenzierte Meinung dazu, aber erst als die Kirche Staatskirche wurde, ändert sich diese Einstellung. Bis dahin war es so, dass man aus dieser Aussagen für sich persönlich die Entscheidung getroffen hat, Krieg nicht mit uns. Da haben wir unseren Platz nicht als Christen. Und ein Märtyrer, allerdings vor seinem Martyrium, das endet ja meistens tödlich, ein alter Kirchenvater, ich hätte bald gesagt Justin, der Märtyrer, 100 bis 165 nach Christus, hat in seiner ersten Apologie geschrieben, und das klingt wie Micha 4, wenn aber der prophetische Geist als Verkünder der Zukunft sich vernehmen lässt, dann sagt er also, von Zion wird ausgehen das Gesetz und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten mitten unter den Nationen und viel Volk zurechtweisen. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Lanzen zu Sicheln umschmieden. Und sie werden nicht mehr Volk gegen Volk zum Schwerte greifen und werden den Krieg verlernen. Da merken wir, es geht um ein Umschmieden von Waffen. Von Haltungen würde ich das bildhaft übertragen. Und dann fand ich das so gut, dass das steht, und wir werden den Krieg verlernen. Positiv muss man sagen, wir werden das andere, die Gesinnung Jesu, die Haltung Jesu lernen. Und dass das eingetroffen ist, schreibt er dann weiter, davon könnt ihr euch überzeugen. Also er sah schon auch eine Erfüllung. Denn von Jerusalem gingen Männer aus in die Welt, 12 an der Zahl, ganz ungebildet, und der Rede nicht mächtig, aber durch die Kraft Gottes haben sie dem ganzen Menschengeschlecht gezeigt, dass sie von Christus gesandt waren, allen das Wort Gottes zu predigen. Und wir, die wir einst miteinander und einander mordeten, enthalten uns jetzt nicht nur jeder Feindseligkeit gegenüber unseren Gegner, sondern wir gehen, um nicht zu lügen und die Untersuchungsrichter nicht zu täuschen, auch freudig für das Bekenntnis Christi in den Tod. Also sie haben nicht gegen ihre Verfolger gekämpft, sie haben sich nicht mit Unaufrichtigkeiten rausgewunden aus den Konsequenzen, die das Bekenntnis zu Christus hatte, sondern die haben das so getragen, so konsequent, diese Friedensstifterhaltung gelebt. Und ich muss dann sagen, Herr, ich sehe doch, was in mir doch noch an Reaktion da ist. Ich würde doch, wenn die was meiner Frau, was hat der Papst sogar gesagt, wenn einer meine Mutter was, dann kriegt er die Faust zu spüren. Ne? So, oder? War das nicht so? Wurde auch für kritisiert. Der hat ja auch was mit viel Großfamilien wie uns, hat er gesagt, man muss sich nicht vermehren wie die Karnickelschatz. Das kriegt er auch, hat er auch viel Kritik für gekriegt. Schwerter zu Pflugscharen. Und ich will das mal so im Wesentlichen gehört haben, für unsere Machtmittel, schmiede die um. In der Gemeinschaft mit Christus, im Angesicht Christi, schmiede sie um. Lass sie von ihm umschmieden. Und ich sage das nicht nur euch, ich sage mir das. Aber Schwerter zu Pflugscharen, das war das Motto der Friedensbewegung in der DDR. Sie haben das Wort des Propheten Micha aufgegriffen und zu ihrem Motto gemacht. Gut, ich könnte jetzt viel erzählen über die Unterwanderung von Kadergruppen, die anders gestrickt waren, gerade innerhalb der Friedensbewegung. Aber ich will es jetzt mal weiter positiv formulieren. Es war unter anderem der Grund, warum wir uns heute mit Dankbarkeit daran erinnern, dass es die Revolution der Gebete gab und der Kerzen vor 25 Jahren und die Machtverhältnisse sich in der DDR ohne Gebrauch der Waffen veränderten. Friedensgruppen unter dem Motto Schwerter zu Pflugscharen und Frieden schaffen ohne Waffen sind aus den Kirchen heraus entstanden. Und das Montagsgebet in Leipzig. Und dann, als es anfing zu gären und Veränderungen in der Luft lag, waren es diese Gruppen, die den Kairos der Zeit begriffen und halfen, dass die Demonstrationen friedlich verliefen. Ich habe jetzt noch gelesen, dass die Machthaber Tausende von Blutkonserven gelagert hatten, weil sie ihre Machtmittel eigentlich einsetzen wollten und wussten, dass das ein Blutbad gibt. Aber das ist nicht zum Einsatz gekommen, auch das nicht. Dass Kerz und Gebet und keine Panzer und Gewehre zum Einsatz kamen, das war das Wirken Gottes. Und dann gibt es als Zeugnis eines Mannes, das ich vor kurzem mal bei ERF gehört habe, Frank Vogt heißt er. Der war nicht Demonstrant, sondern er war bei der Leipziger Bereitschaftspolizei, so Kader, richtig kommunistisch. Er war ein Anhänger des damaligen Systems. Aber dann war er von der Macht der gewaltfreien Demonstration so angetan und hat dann mit Leuten gesprochen und nach ihrer Einstellung gefragt und sie haben ihm von Christus erzählt und er ist zu Christus gekommen, hat ihm sein Leben übergeben. Und als die Mauer friedlich ohne einen einzelnen Schuss gefallen war, waren das für ihn Glücksmomente. Frieden stiften und Glücksmomente erleben. Das kann ich auch sagen, wenn das gelungen ist. Das ist so gut, wenn es Versöhnung gab, wenn es auf einmal neues Verstehen gab, neues Miteinander gab. Friedensmacher, Friedensstifter, dort wo sich Christen auf den Friedensbringer Jesus zurückbesinnen, ihm Raum zum Handeln geben, in sich selbst und durch sie, werden sie fähig, selbst Frieden zu stiften. Noch ein kleines Beispiel. Die Stadt Liverpool war, ich weiß nicht in welcher Zeit das war, habe ich auch nur gelesen, geprägt durch die Konflikte zwischen den katholischen Einwanderern aus Irland und den englischen Anglikanern. Alles nominelle Christen. Und dennoch zwei feindliche Lager in einer englischen Stadt. Nur 1 Kilometer trennte die anglikanische und die katholische Kathedrale. Durch lange Jahre waren das zwei Welten. Sie stand als Symbol für Zerwürfnis und Streit. Und man könnte gleich fragen, kann man dann noch glaubwürdig von Jesus reden? In den Kirchen? Bis die Bischöfe merkten, es ist ihre Verantwortung, dem Frieden eine Chance zu geben. Sich einzumischen. Das bedeutete, aufeinander zuzugehen, das Gespräch zu suchen. Und sie beschlossen, sich jede Woche zum Gebet und zum Essen zu treffen. Und das wirkte sich erstaunlich auf die beiden Lager aus. Ängste und Vorurteile wurden abgebaut, ein neues Miteinander wurde möglich. Und es ist bestimmt mehr als ein glücklicher Zufall, dass die Straße, die von der einen Kathedrale zur anderen führte, schon immer Hope Street hieß. Straße der Hoffnung. Und da habe ich auch gedacht, es ist doch an ganz vielen Stellen so offensichtlich, dass wir Christen und gerade die, die eine lebendige Beziehung zu Jesus haben, die von der Versöhnung leben, die er erwirkt hat durch sein stellvertretendes Sterben, dass wir unter unseren Möglichkeiten zurückbleiben. In ganz vielen Beziehungen, auch in der Gemeinde. Und auch als Gemeinde zu anderen Gemeinden. Und dann auch darüber hinaus. Jesus hat ja das nicht nur gelebt zu den Leuten, die schon so nett waren und so fromm waren, die Versöhnung, sondern zu Juden und Heiden. Zu seinem alttestamentlichen Volk und zu denen, die schon ganz draußen oder noch ganz draußen waren. Und ich möchte noch ein Beispiel erzählen. Frieda hat nichts mit untätiger Ruhe, sondern mit Aufstehen, Hingabe und Einmischen zu tun. Hingehen. Don Richardson, amerikanischer Missionar, ist mit seiner Frau zu einem Stamm gegangen, ganz weit im Dschungel drin. Nichts da, dass man hinfahren konnte. Auch am Anfang noch keine Hubschrauberlandeplatz oder keine Piste, sondern wochenlange Tour mit dem Kanu von irgendwo der letzten Spur der Zivilisation aus. Ist zu den Savi gegangen, einem Stamm in Neuguinea, die damals noch Kannibalismus und Kopfjägerei betrieben. Den Savi, die Botschaft des Friedenbringers Jesu zu bringen, das war ihr Anliegen und es war unheimlich schwer, weil sie eine ganz andere Kultur hatten und das charakterisiert auch unser Menschsein ohne Christus. Sie hatten eine Kultur, man konnte sagen, sie waren Meister der Lüge und der Treulosigkeit. Sie waren gerissene Betrüger. Das wurde darin deutlich, dass sie über mehrere Monate und Jahre zu benachbarten Stämmen Freundschaft vortäuschten, während sie die Wirklichkeit ihrer ahnungslosen Opfer regelrecht mästeten bei gemeinsamen Festen, um sie dann, wenn sie ganz ahnungslos waren, zu töten und zu verspeisen. Das muss man sich mal vorstellen als Credo eines Stammes, so wie als Gruppe. Wir machen hier richtig schön Wetter auf den Heizstock. Wir sind unheimlich nett, wir laden die Leute ständig zum Essen ein. Und wenn die so ganz ahnungslos sind, dann füllen wir unsere Hackfleischmaschinen. Gibt es Heizstockfrikadellen. Eine andere Stimme, was hat das so genannt, was sie da machten? Andere, also Feinde, mit Freundschaft zum Schlachten mästen. Das war ihr Lieblingsbeschäftigung. Und sie selbst waren sich, ich muss gucken. Deshalb wurde die Geschichte Jesu auch völlig missverstanden. Judas war ihr Held, nicht Jesus. Und Don Richardson suchte deshalb mit seiner Frau nach einem Schlüssel, wie sie diesem Stamm die Tür zu Jesus öffnen konnten. Dafür muss man hingehen übrigens, wenn man eine Tür finden will bei Menschen. Muss man hingehen, muss man Nähe schaffen, muss man da sein. In dem Fall für Missionare heißt das immer die Sprache und die Kultur lernen, kennenlernen. Beides, Sprache und Kultur kennenlernen, damit man die Botschaft richtig formulieren kann in ihre Denkweise hinein. Sie selbst waren sich auch lange nicht sicher, ob die Freundlichkeit ihnen gegenüber auch nur vorgetäuscht war. Ne? Kannst du ja auch denken, wenn du das erstmal kapierst, welches Gedankenprinzip die haben, dann fühlt sich auf einmal auch nicht mehr so wohl. Ne? Hey, warum sind die so nett zu uns? So, ja. Wie können wir, das war ihre Frage, wie können wir bei diesen Kopfjägern, die immer irgendwie auf Kriegsfahrt sind, Frieden schaffen? Sie haben auch nach dem richtigen Zeitpunkt gesucht. Das ist ja auch nicht immer der Zeitpunkt. Manchmal muss man warten, bis man die Tür findet. Aber die Haltung war da. Die Haltung macht ganz deutlich, das war schon in ihrem Herzen, dass sie da Frieden schaffen wollen, Friedensstifter sein wollen. Und wir kapieren dann auch, was, wenn das dann nachher passiert, was das für ein Glück ist, was das Herz berührt und froh macht, die Missionare. Dann fanden sie heraus, dass sie Savi einen einzigartigen Brauch hatten, Frieden zu schließen und hinterhältigen Betrug auszuschließen. Wenn ein Savi einen neugeborenen Sohn einer gegnerischen Gruppe als Friedenskind anbot, das dann da leben durfte oder musste, dann waren nicht nur vergangene Kränkungen und Feindschaften erledigt, sondern auch zukünftige Betrügereien, wurde ein Riegel vorgeschoben. Solange dieses Kind im anderen Stamm lebte, war Frieden. Aber nur eben, solange das Friedenskind am Leben blieb. Aber damit war der Schlüssel für die Tür zu Jesus gefunden. Jesus, das Friedenskind Gottes. Diese Deutung von Jesus, die ja biblisch voll abgedeckt ist, brachte den Durchbruch für das Evangelium. Als ihnen klar war, dass derjenige, den Judas verriet, ein Friedenskind war, nämlich Jesus, sahen sie Judas nicht mehr als Helden an. Denn ein Friedenskind zu verraten, das war auch in ihrem Denken ein schlimmes Verbrechen. Über 2/3 der Savi haben ihre Hände im Glauben auf das Friedenskind Jesus gelegt und sind zu Christus gekommen. Welches Glück könnte größer sein? Freude im Himmel macht auch dein Herz froh, wenn du erlebst, dass ein Mensch sich Christus anvertraut. Die Savi hatten begriffen, dass Gott in seiner Liebe seinen Friedenssohn Jesus in diese Welt gesandt hatte. Und sie wurden auch bereit, neue Werte, Gottes Wesensart, ein neues Handeln wegen dieses Friedenskindes Jesu anzunehmen. So zu werden wie er durch seinen Geist. Sie wurden selbst Kinder des Friedens. Sie haben andere Stämme versucht, mit dem Evangelium zu erreichen und wurden die Missionare in einem großen, unerschlossenen Gebiet in Papua-Neuguinea. Denk mal jetzt auf eure persönliche Ebene zurück. Friedensstifter. Gibt es keinen Platz, wo ich sagen kann, ja, in diesen Auftrag trete ich jetzt ein? Doch, ne? Ich denke eher, wir werden überschwemmt mit Arbeit, wenn wir da wirklich in dieser Haltung leben, wenn uns das ein wichtiges Anliegen wird in unseren persönlichen Beziehungen. Da fängt das ja erst an, die sind uns ja auch wirklich oft näher. Auch die Leidensumstände bringen das näher, aber nicht nur da. Und ich möchte zum Schluss ein Gebet beten und möchte euch einladen, Amen dazu zu sagen, wenn ihr das teilen könnt. Das ist bekannt. Ich habe es leider jetzt nicht auf den Beamer bringen können. O Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahin gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Amen.